Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben.
Und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt.
Servus.
Wir haben einen Wahnsinnsritt durch die großen biblischen Texte hinter uns. Und Manu und ich haben uns überlegt, dass es eigentlich ganz toll wäre, so eine Folge zu machen, wo wir die ganze Bibel zusammenfassen. Ach, das ist uns nicht gelungen.
Jetzt wollte ich gerade sagen, da bin ich jetzt nicht drauf vorbereitet.
Genau. Und dann haben wir uns gedacht, naja, gibt ja zum Glück sowas wie Glaubensbekenntnisse, die versuchen ja eigentlich all das, was wir jetzt gehört und gelesen und drüber diskutiert haben, so auf den Kern zu bringen und zusammenzufassen. Und deswegen wollen wir uns jetzt mal nicht an einem Bibeltext orientieren, wenn wir versuchen, so quasi dieses Gesamte der Bibel zusammenzufassen, sondern nehmen uns das apostolische Glaubensbekenntnis vor. Es ist ein Bekenntnis, das ist ziemlich alt und geht auf noch ältere Vorformen, wahrscheinlich das römische oder das altrömische Bekenntnis, sagt man auch, das Romanum, zurück. Also reicht wahrscheinlich von der Entstehung her so ins 2. Jahrhundert zurück und ist dann ganz sicher fix und fertig abgeschlossen, allerspätestens in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts. Und bis dahin hat es eine Geschichte, in der es immer wieder ein bisschen modifiziert worden ist. Aber das ist jetzt gar nicht der Hauptpunkt heute, sondern wir wollen eigentlich versuchen, anhand dieser Glaubensartikel, die da drin sind, nochmal diese wichtigen Geschichten zusammen in eine Verbindung zu bringen, die irgendwo zeigt, okay, man kann eine Theologie draus machen, oder eben vielleicht nicht.
Ja. Vielleicht jetzt doch noch, wenn du bei der Einleitung oder bei den einführenden Bemerkungen bist, was mir erst in der Vorbereitung richtig klar wurde, das hätte ich natürlich als Theologe längst wissen sollen, aber das apostolische Glaubensbekenntnis nennt sich apostolisch nicht nur, weil der Anspruch dahinter ist, dass es quasi in einem apostolischen Geist verfasst wurde oder im Geist der Apostel und der Überlieferer des Glaubens, sondern weil es diese Legende gibt, dass das Bekenntnis selber auf die Apostel zurückgeht und man hat das dann sogar schön, die 12 Sätze, schön verteilt.
Den Aposteln zugeordnet.
Ja, auf die Apostel. Also das wusste ich nicht. Das geht bis in die Kirchenkunst hinein, wo dann die Apostel jeweils mit ihrem Sätzchen aus dem apostolischen Glaubensbekenntnis abgebildet sind.
So, das. Und das war aber schon im Hochmittelalter sehr umstritten und gab da überzeugende Beweisführungen, dass das nicht sein kann. Und also nicht mal Ratzinger hat daran festgehalten. Also auch Papst Benedikt der 16. hat sich davon sehr, wie will man sagen, sehr diplomatisch, aber doch dezidiert distanziert.
Ja, ja. Ist aber doch irgendwie eine schöne Geschichte so.
Genau. Aber lass uns doch gleich mal einsteigen mit dem Anfang des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Ja.
Da haben wir ja ganz schön brav auch angefangen mit Genesis 1, also mit der Erschaffung der Erde, der Welt.
Ja.
Trotzdem fällt ja auf, dass hier Dinge vorkommen, die wir jetzt so in der Geschichte gar nicht gefunden hätten. Also dieser Vater, der Allmächtige, also dieser Pantokrator, der alles im Griff hat, der kam mir mindestens in dieser Geschichte, die wir gelesen haben, also von der Erschaffung der Welt, schon etwas anders gegenüber.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist auffallend, dass hier eigentlich so ein klassisch dogmatisches Lehrstück eigentlich Eingang findet in das Bekenntnis Gott der Allmächtige. Es gibt natürlich biblische Zeugnisse oder Aussagen über Gott auch in den Psalmen und andernorts, die man mit einem Bekenntnis zum Allmächtigen in Verbindung bringen könnte, aber es ist jetzt längst nicht so prominent oder auf jeden Fall nicht so, es kommt längst nicht so dogmatisch oder philosophisch daher, wie es dann in der christlichen Tradition der Fall war, wo man eben dann die Allmacht Gottes immer strenger gedacht hat, bis schlussendlich eigentlich neben der Allmacht Gottes fast gar nichts mehr Platz hatte. So.
Ja, und jetzt gerade in der Schöpfungsgeschichte oder auch in dieser Paradieserzählung ist Gott vieles, aber ganz bestimmt nicht allmächtig.
Mhm.
Also der schafft zum Beispiel die Erde und die Welt nicht aus dem Nichts, sondern der räumt erstmal auf. Ich glaube, wir hatten auch gesagt, so ein bisschen wie ein Buchhalter, der mal Ordnung reinbringt in das Ganze, was schon da ist und das Ganze bewohnbar und lebenswert macht.
Ja, ich zucke immer ein bisschen zusammen, wenn du dieses Bild benutzt, weil ich das so ein bisschen unvorteilhaft finde, aber es ist ziemlich unbestreitbar, dass die Schöpfungsgeschichte eigentlich auf weiten Strecken eben eine Geschichte des Ordnens ist, des Zurückdrängens dessen, was nicht lebensfähig ist und des Freisetzen des Lebenspotenzials. Und da hat eben neben Gott, neben dem Allmächtigen von mir aus sehr viel anderes noch Platz, das auch Eigendynamik und auch Eigenmacht besitzt.
Ja, also, genau. Und unter anderem ja auch der Mensch. Und das haben wir ja bei der Sündenfallgeschichte gesehen, wo ich jetzt finde, da hat Gott nicht mega souverän drauf reagiert in der Erzählung, weil der sagt doch dann zu seinem himmlischen Hofstaat, wir müssen schauen, dass der Mensch da schnell aus dem Paradies vertrieben wird und den Eingang versperren. Mhm. Nicht, dass der noch vom Baum des Lebens isst und dann so isst wie wir.
Ja, ja, ja.
Also da scheint Gott jetzt nicht irgendwie der souveräne Weltenlenker zu sein, der alles mega easy im Griff hat, sondern ziemlich am Anfang steht eine Notfallübung.
Ja, ja, genau, genau. Das wäre ja eigentlich dann meine Spezialität. Da habe ich mich ja viel damit befasst, mit Versuchen, die Geschichte Gottes mit den Menschen sehr viel abenteuerlicher zu lesen, als jetzt einfach, oh ja, da hat Gott am Anfang Play gedrückt und dann geguckt, wie das Ganze abspielt. Ja.
Was er geplant hat.
Ja, 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 ja. Also Gott der Allmächtige tritt am Anfang, das ist Gott Vater. Es ist ja trinitarisch aufgebaut, dieses apostolische Glaubensbekenntnis, wird mit Gott Vater angefangen. Das hat sich so eingebürgert, auch die systematische Theologie fängt quasi bei Gott selbst an und dann geht es zur Schöpfung.
Gotteslehre
und so. Es ist eigentlich nicht üblich, was man ja durchaus auch machen könnte, bei Jesus Christus anzufangen. Der kommt an zweiter Stelle.
Der kommt dann auch ganz prominent vor. Nur noch einen kleinen Moment Geduld. Bevor wir zu Jesus hüpfen. was ich nämlich schon spannend finde, ist, dass für Gott, also wir haben uns so dran gewöhnt, dass wir das überhaupt nicht mehr spannend finden, aber Gott wird einfach mal als Schöpfer eingeführt. Also der ist schon ein Vater, der ist allmächtig, aber das, was wir von ihm sehen und wahrnehmen können, ist eigentlich seine Handlung als Schöpfer.
Mhm.
Also darüber wird er erkannt. Er wird zum Beispiel nicht hier als einer genannt, der zu den Propheten gesprochen hat. Er wird hier nicht als derjenige genannt, der Israel aus Ägypten geführt hat. Er wird nicht als derjenige genannt, der über die kleineren Propheten große Wunder getan hat oder der Könige berufen hat und so weiter.
Ja.
Das alles kommt nicht vor. Also dieser Gott hat eigentlich keine Geschichte, außer dass er der Schöpfer ist.
Das stimmt, das ist spannend und auch auffallend, wenn man jetzt schaut, wie die Proportionen in unserem Podcast bisher waren, in dieser Staffel und vor allem wie die Proportionen in den Heiligen Schriften des Christentums sind. Da sind 3/4 eigentlich Erstes Testament, die ganze Geschichte Gottes mit Abraham, Isaak, Jakob, dann Israel, dann die Exilrückführung und so weiter. Eine Riesenstory, das taucht hier eigentlich nicht auf. Da kommt der Schöpfer zur Sprache und dann geht's direkt zum Herrn Jesus.
Ja, genau. Also weil er zuerst auch noch der Vater genannt wird, oder?
Ja.
Das ist wahrscheinlich, ich nehme tatsächlich an, dass das sich mit diesem großen Interesse an Jesus auch begründet, dass er als Vater genannt wird. Aber eben dann sonst nur noch Schöpfer und die ganzen Geschichten, die wir sonst mit ihm haben und mit seinem Volk, die kommen überhaupt nicht vor.
Also
eben nicht mal Exodus, nicht mal der Auszug aus Ägypten. Das ist schon ziemlich speziell, finde ich.
Mhm.
Ja, aber machen wir doch weiter, denn das Bekenntnis geht weiter. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn.
Hm. Jetzt kommt Jesus zur Sprache. Jetzt wird fokussiert, das ist ja auch mit Abstand der längste Abschnitt im Glaubensbekenntnis, also vom Volumen her wahrscheinlich mehr als die Hälfte fällt auf Jesus und sein, aber dann auch sehr eingeschränkt, wie du dann sicher auch noch lesen wirst, sehr eingeschränkt eigentlich Geburt und dann kommt sehr schnell Tod. Also bei Jesus wird auch ganz viel Geschichte ausgelassen. Ja,
bei Jesus wird auch ganz viel Geschichte ausgelassen, nur wenn man sich so vorstellt, das ist so eine Biografie von einem, der gut 30 geworden ist, oder? Und da fehlt einiges, wenigstens kommt aber ein bisschen was dann vor, werden wir noch sehen. Aber das ganze Alte Testament erstreckt sich ja über einen Erzählzeitraum von etwa 1000 Jahren.
Ja.
Und da kommt nur die Schöpfung vor.
Das
meinte ich damit.
Das ist krass. Ja.
Aber jetzt bei Jesus, hast du dich schon mal gefragt, was das heißt, seinen eingeborenen Sohn? Wieso eingeboren?
Also, das kommt doch von diesem, wie heißt das auf Griechisch, Monogenetes oder so, dieser, der einzige, sein einziger Sohn, er hat einen Sohn und der hat sich in Jesus Christus dann geoffenbart. Das ist, glaube ich,
ja, genau. Ich glaube, das ist mit diesem Ein gemeint, oder? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass der geboren ist, also dass der quasi schon als Gottes Sohn geboren wird und nicht erst irgendwie zum Sohn Gottes gemacht wird. Das ist ja in der Bibel gar nicht so mega eindeutig.
Mhm.
Also es gibt ja schon diese Geburtsgeschichte bei Lukas, hatten wir ja auch alles bei uns im Podcast. Und da gibt es tatsächlich eine Ankündigung, dass der Retter kommen wird, dass der Messias kommt. Also all das wird auch den Hirten schon verkündigt und so. Aber es gibt dann doch noch diesen Initialmoment bei der Taufe Jesu.
Ja.
Also Jesus wird getauft und als er aus dem Wasser auftaucht, Johannes tauft ihn und als er auftaucht, kommt doch die Stimme Gottes und sagt, siehe, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude.
Ja, genau. Da kommt diese Gottessohnschaft Jesus sehr, sehr explizit zum Tragen. Und es ist, glaube ich, schon nicht von ungefähr, dass es in der frühen Christenheit auch substanzielle Streitigkeiten gab über der Frage, ja, war er denn immer schon im vollen Sinne Gottes Sohn oder ist er es erst bei der Taufe geworden? Ja. Also diese Adoptionsthese eigentlich, Gott hat Jesus Christus, den Nazarener, bei der Taufe als seinen Sohn adoptiert quasi.
Genau, der Adoptionismus dann, oder?
Ja, exakt. Und das wird hier, indirekt wird das abgewiesen im Apostolik.
Ja, und ich glaube, das wird sogar ganz bewusst abgewiesen, weil es genau um diesen Streit sicher auch gegangen ist. Mhm. Wir selbst haben ja gesehen, als wir uns mit dem Evangelium auseinandergesetzt haben, also mit den Evangelien, dass das vielleicht für Jesus gar nicht so klar gewesen wäre. Also ich glaube, hätte man Jesus irgendwie mit 18 oder 20 Jahren gefragt, hey, bist du der Typ, der als einziger Gottes Sohn ist, dann hätte der wahrscheinlich eher gesagt, also wir sind doch alle Kinder Gottes. Und zu Gott gehören alle, die seinen Willen tun oder irgendwie sowas. Ich glaube, der hätte keine Ahnung gehabt, was wir hier meinen mit dem Glaubensbekenntnis.
Ja, das befürchte ich inzwischen auch. Ja, ich denke, man kann das sogar sagen, wenn man sehr traditionell an einem ganz essentiellen Verständnis der Gottessohnschaft Jesu festhält und sagt, der war das wirklich, das war die Inkarnation der Person, einer Person der Gottheit, selbst dann muss man ja nicht gleichzeitig sagen, dass Jesus als Kindergärtner schon wusste, ich war bei der Schöpfung mit dabei.
Genau.
Ihr habt mir alles zu verdanken. Ich sag's jetzt einfach noch nicht so.
Ich glaube, da zeigt sich das wieder, dass es ein super starkes Bild ist, zu sagen, dass Jesus Gottes Sohn ist und wirklich der Sohn, in dem wir erkennen, wer Gott ist. Das finde ich alles super als Bild. Ich glaube, man merkt dann auch, wie schwierig es wird, wenn wir uns das wirklich als Geschichte denken. Also wirklich so denken, am Anfang, als Gott Himmel und Erde geschaffen hat, war Jesus irgendwie schon dabei und hat da mitgemacht und so. Das funktioniert als Bild toll. Sobald wir es irgendwie in eine lineare Geschichte bringen, wird es irgendwie mega creepy und seltsam.
Ja, ich würde das aber schon noch ein bisschen traditioneller denken wollen. Ich habe da nicht so Mühe mit. Man muss ja nicht von Jesus reden. Jesus ist ja der Name für den Mensch gewordenen Sohn. Aber wenn man jetzt so ein klassisches Trinitätsbekenntnis oder klassischen Trinitätsglauben mitbringt, dann darf man die Schöpfung ja schon als Produkt oder Ergebnis des trinitarischen Gottes anerkennen. So, das würde ich schon sagen wollen.
Ja, das finde ich alles cool, aber eben auch mit dem Menschen zusammen. Und genau das kommt ja auch im Glaubensbekenntnis. Da fährt es ja fort, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria.
Ja.
Also Maria ist eigentlich die, jetzt nach Jesus, wenn man so will, die einzige, also die erste, nicht die einzige, aber die erste historische Figur, die irgendwie vorkommt. Mhm. Also der erste Mensch, der mit dem Ganzen irgendwie was zu tun hat, ist da Maria. Und sie ist die Gebärerin quasi vom Gottessohn, oder?
Ja.
Also die hat den Gottessohn geboren, empfangen wurde durch den Heiligen Geist. Das ist jetzt etwas, das kann man in den Evangelien tatsächlich so lesen. Also da haben wir jetzt so ein Stück Geschichte, wie es auch erzählt wird bei Lukas.
Und daran, aber da kommen wir später drauf zurück, gell? Daran hat sich ja auch immer wieder Streit entzündet. Also das
ich glaube, wir müssen gar nicht darauf zurückkommen, sondern das könnten wir eigentlich jetzt gleich besprechen.
Ach so.
Du meinst wahrscheinlich den Bekenntnisstreit, gell?
Ja, der Apostolikumsstreit im 19. Jahrhundert. Da ging es ja darum, das ist in der reformierten Kirche der Schweiz, ist das ja sehr, sehr hochgekocht. Mhm. In Deutschland auch, aber in der Schweiz, da waren wahrscheinlich die damals sogenannten liberalen Theologen noch gewichtiger vertreten und haben sich dann ja auch durchgesetzt, dass man, also da sind ernsthafte Zweifel aufgekommen, ob man als zeitgenössische Christin dieses apostolische Glaubensbekenntnis überhaupt noch unterschreiben kann. Und dann hat es eine recht starke Bewegung gegeben von eben liberalen Pfarrern, ja. Die gesagt haben, nee, wir müssen das streichen, die Verpflichtung auf das Apostolikum, auch die Verpflichtung zum Beispiel bei Kasualien, also bei Taufgottesdiensten oder bei Beerdigungen oder so, da das Apostolikum zu lesen und zu bekennen, wir müssen diese Verpflichtung aufheben. Es gibt ganz viele Pfarrer, die sagen, ja, also christlicher Glaube schon, aber was da steht, und die Jungfrauengeburt war eben ein besonderer Dorn im Auge. Es gibt noch ein, zwei andere Stellen, aber die Jungfrauengeburt, da haben viele gesagt, nee, also da kann ich nicht mit.
Ja, und ich finde das auch wirklich nachvollziehbar, weil das Apostolikum hatte damals seinen Sitz mindestens immer bei der Taufe. Also bei der Taufe wurde das Apostolikum halt gesprochen. Und jetzt hast du da so richtige Aufklärungstheologen, das muss man ja schon so sagen, oder? Die wirklich auch etwas für die Volksbildung und Volkserziehung machen wollen. Mhm. Und jetzt kommen da solche mythologischen Altbestände mit rein. Und das hat ja dann dazu geführt, dass die sich eine Bekenntnisfreiheit gewünscht haben. Also Biedermann zum Beispiel ist so einer, der war, glaube ich, in Zürich. Und dann Langhans, die beiden Brüder Langhans aus Bern. Aber es gab natürlich noch viele weitere.
Ja.
Und das hat ja auch zu einer starken Polarisierung geführt dann.
Also
es gab dann gerade auch so um die Basler Mission herum, gab es da ganz fromme Redner, die durch die Schweiz getourt sind und wiederum dagegen Stimmung gemacht haben. Also es muss ein richtig religiös aufgeheiztes Klima gewesen sein, jetzt unter den Protestanten selbst
schon. Ja, ja. Also es gab da auch, wie es berichtet wird, eine ganze Flut von Streitschriften. Da haben sich also Leute wahnsinnig enerviert. Da ist wirklich die Dinge hochgekocht. Und
Wie machst du das jetzt heute ganz konkret mit der Jungfrauengeburt zum Beispiel? Oder wie verstehst du sowas, wenn es heißt, dass dieser Jesus, Jesus, unser Herr, der sei empfangen durch den Heiligen Geist. Wie bleibt das bei dir hängen? Wie stellst du das vor?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich versuche mir das schon so zu denken, dass Gott sich mit Jesus Christus auf einen Menschen in einer ganz besonderen, einzigartigen Weise auch bezogen hat und dass der Geist Gottes in einer ganz besonderen, einzigartigen Weise auch eben lebensstiftend gewirkt hat an Jesus Christus. Das stelle ich mir, wie konkret, ob das jetzt nur denkbar ist, wenn Jesus keinen leiblichen Vater hatte. Ich bin da vorsichtig, auch wenn ich jetzt so diese grundsätzliche, würde ich sagen, auch dogmatische Vorentscheidung, nee, das ist gar nicht möglich, weil Wunder gibt's nicht, weil wir leben in einem naturwissenschaftlich lückenlos beschreibbaren, geschlossenen System und so. Das glaube ich nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass sowas passiert, aber ich fühle mich jetzt auch nicht verpflichtet, jemanden zu erklären, wie der Heilige Geist in der Gebärmutter der Maria da Einfluss nahm, um Jesus hervorzubringen. Aber für mich, ich sage mal so, das Wichtige für mich, wenn ich jetzt das lese und bekenne, empfangen durch den Heiligen Geist, ist für mich vor allem wichtig, dass eben der trinitarische Gott in Jesus Christus eben wirksam wurde, dass der Heilige Geist da etwas ganz Einzigartiges hervorgebracht hat. Ja,
okay.
Also,
ja, also ich stelle mir das immer so vor, dass in einer Zeit und in einer Kultur, in der Sexualität auch etwas ist, das Schuld und Sünde über Generationen etc. weitergeben kann, du irgendwie eine Story brauchst, wie das jetzt bei diesem Jesus durchbrochen worden ist. Ich glaube aber, der Aussagesinn dahinter ist, dass da einer gelebt hat in einem ungebrochenen, permanenten Gottesbewusstsein, sage ich jetzt so. Also der ist quasi diesem Gottvater permanent gegenüber gestanden. Mhm. Also der hatte immer was mit ihm zu tun. So haben das Menschen erkannt, nachdem er auferstanden ist.
Sehr schleiermacherianisch, wie du das jetzt beschrieben hast.
Aber ich meine, alles andere führt uns doch irgendwie in eine Debatte, die man echt nicht führen will, nämlich wie macht denn der Heilige Geist diesen Samen, der jetzt irgendwie die Eizelle von Maria befruchtet hat?
Ja, ja.
Und das ist ja irgendwie, also weißt du, wenn das dann die Geschichte wäre, dann würde ich, glaube ich, auch sagen, das ist mir zu sehr in der ESO-Ecke.
Ja, ja.
Wenn es darum geht,
meine ich. Ja, und deshalb habe ich auch gesagt, ich finde das, man könnte jetzt ein Wortspiel machen, ich finde solche Diskussionen fruchtlos. ich würde mich da auch nicht auf die Äste hinaus wagen. Ich finde es einfach spannend, dass ein solcher Text, ein solches Bekenntnis derartigen Widerspruch wecken konnte, weil wenn ich das jetzt lese, selbst mit einem halbwegs aufgeklärten, auch historischen Bewusstsein, wenn ich das jetzt lese, dann finde ich das eigentlich insgesamt ganz großartig und denke, ja, also da muss doch ein halbwegs ernsthafter Christ, muss da ganz herzig dahinter stehen können. Und ich glaube, da haben sich Leute auch aufgeregt, weil sie das auch sehr, sehr wörtlich gelesen haben, nicht mit großer Interpretationsfreiheit, sondern wirklich gesagt haben, ich werd da verpflichtet, an ein Menschenentstehungswunder zu glauben und haben sich auch die Freiheit nicht genommen, da zu sagen, ja, also natürlich, das ist aber doch, man kann das auch mit einem gewissen historischen Bewusstsein, ebenso wie du das jetzt beschrieben hast, kann man sich doch das so zurechtdrücken, dass ich das im Brustton der Überzeugung lesen kann, aber deswegen natürlich auch meine zusätzlichen Erklärungen noch im Kopf hinzufüge oder so.
Ja, weißt du? Aber weißt du mal, ohne dass wir diese Vorstreiter wie die Langhansens und Biedermanns und so gehabt hätten, wäre das, glaube ich, nicht möglich. Also ich war jetzt erst gerade in einem Kirchgemeindehaus, wo ich einen Vortrag gehalten habe, und da habe ich eine Karte gesehen. Und auf dieser Karte, und das war, glaube ich, nicht ironisch gemeint, also ich habe da nicht nachgefragt, war quasi die ganze Geschichte drauf, also mit allen Menschen, die gelebt haben, also von der Entstehung der Welt, also mit Adam dann als erste Menschen, Adam und Eva, und dann kommen die ganzen 12 Stämme dann irgendwann, und das zieht sich dann durch, und bei Maria hast du dann tatsächlich nicht den Josef nebendran. Mhm. Oder? Der fehlt dann dort. Und dann,
Ja, deswegen, ich kenne das auch, weißt solche. Du, ja, ja.
Es ist ja jetzt cool, nachdem die alles für uns erstritten haben und sowas wie historische Forschung wirklich seinen Platz hat in der Theologie und wir zum Teil auch noch Trümmer wegräumen müssen, die das alles hinterlassen hat, jetzt auch im Glauben, meine ich, zu sagen, na ja, aber da kann man doch etwas großherziger sein. Aber ich glaube, ohne dass die diese Radikalität gehabt hätten und damals gesagt haben, hey, hört auf, das ist einfach mythologischer Unsinn, wären wir wahrscheinlich nicht an dem Punkt, wo wir heute stehen, hätten diese Freiheit nicht, glaube
ich. Ja, vielleicht muss man es so sagen, die mussten da vorpreschen und so. Gleichzeitig ist da ja auch von Seiten liberaler Theologie ganz viel Geschirr zerschlagen worden und auch, sind auch ganz viele, ich sage jetzt mal, ganz viele wohlmeinende und durchaus intelligente, gutgläubige Christen wahnsinnig vor den Kopf gestoßen worden, weil man ihnen irgendwo völlige Naivität oder sogar Dummheit unterstellt hat und das Gefühl gegeben hat, ein aufgeklärter Glaube, der kann eigentlich nicht mehr hinter einem traditionellen Glaubensbekenntnis stehen. Das ist ja auch schade.
Okay, oder? Und da bin ich einig mit dir. Also natürlich kann ich das Glaubensbekenntnis immer noch von Herzen sprechen, aber ich denke mir da tatsächlich was ganz anderes, als sich Menschen im 18. und 19. Jahrhundert gedacht haben, die nicht zu der Aufklärungstheologie gezählt haben. Also ich würde sagen, für mich mindestens hat die gewonnen. Übrigens auch, war es ja nicht so, dass das zu Kirchenaustritten oder sowas geführt hat. Das Gegenteil war der Fall. Also in Bern findest du wirklich Kirchen, die gebaut werden mussten, direkt nach dieser Zeit, weil das einfach eine mega Anziehungskraft auch hatte. Oder diese Geschichte der liberalen Theologie wird ja heute gerne immer so erzählt, als wäre das eine mega Zerfallserscheinung gewesen und hätte quasi den Glauben weg erodiert etc. Das stimmt mindestens für die Anfangszeit der Bewegung einfach überhaupt nicht. Also es war eine mega Erfolgsgeschichte.
Ja, aber es war doch auch, jetzt sind wir zwar noch mittendrin oder noch nicht mal mittendrin im Bekenntnis, aber kommen schon darauf zu sprechen, es war doch schon auch eine Zeit der sehr starken Polarisierung, weil es ist ja auch genau diese Zeit dieses Apostolikumsstreites in der Schweiz und auch in Deutschland übrigens, die eben zur Entstehung der Freikirchen geführt hat, also Krishona-Verband, FEG in der Schweiz, die sind aus diesem Streit hervorgegangen. Da haben reformierte Pfarrpersonen, Pfarrer, haben eigene, sage jetzt mal, fromme Zirkel gegründet oder haben sich zusammengetan und gesagt, ja, also wenn man nicht mal mehr das Apostolikum unterschreiben kann und so, die haben nicht jetzt bewusst eine andere Denomination gründen wollen, sondern haben sich einfach versammelt als solche, die eben an diesem alten Glauben noch festhalten wollten. Und das hat sich dann wenn ich das so recht in Erinnerung habe, hat sich das einfach auch sehr stark verselbstständigt dann, dass dann sogar Leute, es sind dann schon Leute ausgetreten aus der reformierten Kirche und haben sich diesen neu gebildeten Freikirchen angeschlossen, die dann irgendwann auch ihre eigene Rechtsform und so als Vereine gekriegt haben und dann wirklich eigentlich ein Parallelprogramm neben den verfassten Landeskirchen wurden.
Ja. Ja, also ganz vieles davon fand eigentlich unter dem Dach der Landeskirchen selbst statt.
Ja, ja.
Also man wusste halt dann, da ist eine fromme Gemeinde und da ist eine liberale Gemeinde und dann dieser Richtungsstreit zwischen Positiven und Liberalen etc., der war ja eigentlich in der Kirche selbst geführt und der war natürlich unterhaltsam, der hat die Leute total involviert. Da hatten Menschen plötzlich eine Meinung zu einzelnen Artikeln im Glaubensbekenntnis, was ja vorher kein Mensch hatte. Also den Menschen war ja das Glaubensbekenntnis, bis es so diskutiert worden ist. Ich meine, wir stellen uns immer vor, dass die das alle in ihrem Herzen getragen haben und das ihnen total wichtig war, aber das stimmt ja gar nicht. Also für normale reformierte Christen, die hörten das halt bei der Taufe und vielleicht noch bei einem Abendmahlsgottesdienst, aber es war jetzt nichts, was ihnen mega nah und innerlich war zu der Zeit.
Weiß ich nicht, kann sein, ja. Ja. Was ich einfach spannend finde, ist, dass eigentlich die Freikirchen mindestens teilweise aus diesem Streit um das Apostolikum hervorgegangen sind und die Freikirchen diejenigen waren, die gesagt haben, wir halten an der Bedeutung des Apostolikums fest und wir schwören uns darauf ein und sagen, ein Christ, ein lebendiger, ernsthafter Christ muss dieses Bekenntnis kennen und glauben und unterschreiben können. Und die Reformierten sind ja dann seit diesem Apostolikumsstreit, sind ja in der Schweiz bekenntnisfrei geworden. In Deutschland lief die Geschichte ein bisschen anders. Die haben ja immer noch ihr Credo und so. Aber in der Schweiz, die Schweizer Reformierten sind ja bekenntnisfrei.
Ja, also da muss man das ein bisschen differenzieren, gell? Es war nicht so, dass das da einfach passiert ist und plötzlich waren alle bekenntnisfrei in der Schweiz, sondern der Regelfall, also jetzt zum Beispiel Zürich, war nicht so, dass es kein Bekenntnis gab, sondern der Kirchgemeinderat in der Gemeinde konnte entscheiden, ob sie beim Taufakt das Apostolikum lesen oder ein anderes Bekenntnis lesen.
Ja.
Aber das war nicht einfach irgendwie, der Pfarrer XY schreibt mal sein eigenes Bekenntnis und liest das vor. Das war nicht die Idee davon.
Ja, ja. Also, aber das ist ja auch der Witz, dieser Begriff bekenntnisfrei will ja nicht verwechselt werden mit bekenntnislos.
Genau.
Also,
die waren einfach frei, zwischen zwei Bekenntnissen zu wählen.
Genau, so. Die wurden nicht verpflichtet auf das apostolische Glaubensbekenntnis. Aber was ich eben witzig finde, ist jetzt, ich bin ja so in freikirchlichen Kreisen und Verhältnissen und Kirchen groß geworden. Und witzig ist, dass ich eigentlich gar keinen Bezug zu irgendeinem Bekenntnis gehabt habe. Also wir sind ja völlig in den Freikirchen, die ich kenne, da ist man völlig so mit einer Herzensfrömmigkeit unterwegs. Man liest keine Gebete ab, das ist unanständig, das ist gar kein richtiges Gebet. Und man liest auch nicht ein Glaubensbekenntnis. Ich habe das mein ganzes Leben lang.
Man bezeugt zwar ständig seinen Glauben, aber sicher nicht formelhaft.
Man bezeugt seinen Glauben, man erzählt von seiner Bekehrung, wie man zum Glauben gekommen ist und so weiter. Man gibt dem eigene Worte. Aber Glaubensbekenntnis, das war für mich eigentlich, das ist bei mir in meiner freikirchlichen Sozialisierung praktisch gar nicht vorgekommen. Mhm. Und das finde ich witzig, weil historisch ja gerade die umgekehrte Lage eigentlich zu erwarten wäre, dass man bei den Freikirchen die Bekenntnisse noch hochhält. Ja. Aber die sind einfach liturgisch komplett irgendwie traditionslos unterwegs gewesen.
Das sieht man ja beim anderen Punkt, der auch zu Abspaltungen geführt hat. Übrigens vielleicht nur noch, das muss man doch noch sagen, es waren ja keine riesigen Abspaltungen. Also es war jetzt nicht so, dass irgendwie 20% der Reformierten dann in Freikirchen organisiert gewesen wären oder irgend sowas. Auch heute noch sind alle Freikirchen der Schweiz zusammengenommen, so bei etwa 5% knapp, oder?
Ja, ja.
Aber was mir auffällt ist, der andere große Streitpunkt war ja die historisch-kritische Methode. Also kann man die Bibel nach wissenschaftlichen, historischen Methoden auslegen oder nicht? Und auch da finden sich, ich sage jetzt so, konservative, bibeltreue Tendenzen, die dann auch zu Freikirchengründungen geführt haben. Und wenn du aber heute in einen freikirchlichen Gottesdienst gehst, dann spielt dort der Bibeltext eine viel geringere Rolle als in liberalen, reformierten oder protestantischen Gottesdienstformaten. Oder?
Ah, findest du das? Ja,
ja, würde ich schon sagen. Oder?
Ah, echt also, jetzt?
Ich meine, jetzt so ganz klassisch protestantisch wäre ja, du hast eine Schriftlesung aus dem Alten Testament, eine aus dem Neuen Testament und hast eine Predigt, wo du wirklich so einen Text vertiefst. Mhm. Ich kenne das jetzt aus freikirchlichen Zusammenhängen oft so, dass man gar nicht unbedingt einen Bibeltext nimmt und auslegt, sondern eher eine Sachfrage stellt und das dann mit verschiedenen Bibeltexten illustriert.
Ja. Ja, okay, stimmt. Da müsste man jetzt natürlich die Frage stellen, woran zeigt sich die Gewichtung der Bibel in einem Gottesdienst? Aber du hast recht, jetzt Schriftlesungen im engeren Sinn wird man wahrscheinlich bei den Reformierten eher antreffen als in vielen Freikirchen, obwohl jetzt so die traditionell konservativen Freikirchen inzwischen natürlich auch sehr reformiert unterwegs sind in der Hinsicht, dass man eben, man singt die alten Lieder, man liest die Texte und so, den Losungstext oder was auch immer, so ein bisschen pietistisch halt. In jüngeren Freikirchen da sind die Sache sehr losgelöst. Da wird auch manchem nicht einmal auffallen, wenn jemand in einer Predigt gar keinen Bibeltext gelesen hat. Ich war schon in Gottesdiensten. Da wird zwar sehr lange gepredigt, also das kannst du ja bei den Reformierten auch nicht bieten. 40 Minuten Predigt war bei uns kein Problem. Aber das kann schon passieren, dass da einer dann vor lauter Begeisterung über das, was er mit dem Herrn Jesus erlebt hat, vergisst, irgendeinen Bibeltext noch zu lesen.
Genau. Ja. Also man kann mindestens sagen, dass diese Grenzen irgendwie dann doch nicht so klar geblieben sind, dass sogar Tendenzen, die man jetzt nicht unbedingt erwartet hätten, jetzt diese Zentralstellung des Bekenntnisses, das du gemacht hast, oder diese wirklich schon Sakralisierung des Bibeltextes, sind Dinge, die wir heute so als Form nicht mehr unbedingt finden würden.
Ja, und das, ich habe so das Gefühl, das Traditionsbewusstsein ist fast ein bisschen umgekehrt verteilt heute. Du hast eigentlich im Blick auf die Entstehungsgeschichte von Freikirchen, das waren die Traditionsbewussten, die gesagt haben, nee, wir können doch die Bindung an dieses apostolische Glaubensbekenntnis nicht aufgeben. Und heute habe ich das Gefühl, die evangelikalen Gemeinden sind am traditionsunbewusstesten unterwegs. Ja. Da ist quasi Urgemeinde.
Fromme Innerlichkeit.
Ja, genau.
Und da ist irgendwie so ein Jesusbild, auf das man sich bezieht, glaube ich.
Oder? Und irgendwie vielleicht noch ein bisschen Urgemeinde war es noch richtig und dann ganz viel Verfallserscheinung und jetzt knüpfen wir direkt an der Apostelgeschichte an. Und Traditionsbewusstsein würde ich heute eigentlich eher bei den Reformierten und bei den Katholiken natürlich erwarten.
Und da nochmal wirklich bei den Liberalen, würde ich sagen. Also wirklich sogar, die auch am Historischen interessiert sind.
Ja, ja. Also das ist witzig, dass es da so ein bisschen, das ist ein bisschen über Kreuz.
Ja,
aber jetzt sind wir
jetzt sind wir mega abgeschweift. Ich glaube, wir werden gar nicht mehr ganz durch das Bekenntnis durchkommen, aber wir sollten versuchen, hier noch weiterzumachen, denn jetzt kommt die nächste Person, die man ja erstmal gar nicht in einem Glaubensbekenntnis erwarten
kann. Ja.
Also, wenn man doch sagt, hey, wir sind im Neuen Testament, nebst Maria schafft's noch eine Person ins Glaubensbekenntnis, dann würde man Lieblingsjünger vielleicht oder Paulus oder ist schwierig, aber nein, es ist Pontius Pilatus.
Ja,
denn es geht weiter mit gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben.
Ja,
und da hatten wir ja eigentlich unsere Karfreitagsfolge dazu.
Genau. Und ich liebe diese Zeile, muss ich echt sagen, und zwar einfach aus dem Grund, ich habe mal eine Diskussion mitgekriegt zwischen Richard Dawkins, diesem bekannten und auch sehr aggressiven Atheisten, und irgendeinem Theologen John Lennox oder irgendwie so. Jedenfalls weiß ich noch, wie sich dann Richard Dawkins lustig gemacht hat über diese Partikularität des christlichen Glaubens. So quasi, da ist man zuerst beim Schöpfer und Kosmologie und alles ist groß und Universum und so. Und dann plötzlich wird's ganz, ganz kleingeistig. Und da kommt ein Nazarener aus irgendeinem Kaff in Galiläa und so. Und Pontius Pilatus und hat sich da lustig gemacht drüber. Und ich fand das eigentlich gerade sehr geil, sodass dass im christlichen, vielleicht im verbreitetsten christlichen Glaubensbekenntnis so dieses Ort und Zeit so festgemacht ist. Ja. Da ist irgendwas in Palästina vor 2000 Jahren, da ist etwas passiert und das hat es bis ins Glaubensbekenntnis geschafft. Ja, das mag ich.
Ich finde es auch faszinierend. Ich finde auch, es zeigt, dass es tatsächlich ein historisches Interesse gibt an der Kreuzigung.
Ja.
Oder man sagt ja manchmal so flapsig, ob der jetzt wirklich gekreuzigt wurde und das ist ja gar nicht so wichtig. Ich glaube, denen war das schon wichtig.
Ja, ja.
Weil wenn du natürlich Pontius Pilatus nennst, dann sagst du, das war an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit und jemand war dafür verantwortlich. Mhm. Also das hat was Starkes. Aber was mir auffällt ist, es gibt so einen Gegenzug zu dem, wie Philosophen heute beschrieben werden. Also wenn man über einen Philosophen spricht, dann sagt man zum Beispiel, der wurde 1921 dort und dort geboren. Und dann kommen alle seine wichtigen Ideen, Bücher, Konzepte, für die er steht, was er so geleistet hat. Und dann ist er irgendwann gestorben. Das ist so eine Biografie von einem Philosophen, wie wir sie uns erzählen würden. Bei Jesus ist es genau umgekehrt. Also gibt ein großes Interesse an seiner Geburt.
Ja.
Ja, weil da hat Gott noch die Finger im Spiel und die Mama ist eine Jungfrau. Und dann gibt es ein mega großes Interesse an seinem Tod. Mhm. Aber über alles dazwischen, also weißt du, Seligpreisungen hatten wir oder man hätte auch die Bergpredigt nehmen können, man hätte die Heilungsgeschichten nehmen können, die Gleichnisse vom Reich Gottes, all diese wirklich, wirklich elementaren Stücke christlichen Glaubens, finde ich, kommen überhaupt nicht vor im Glaubensbekenntnis.
Ja.
Kein bisschen.
Und das ist jetzt, wenn wir die Reihenfolge schon ein bisschen durcheinander gebracht haben, beziehungsweise vorhin schon über diesen Apostolikumsstreit gesprochen haben, das ist eben auch ein Kritikpunkt gewesen, den ich aber ganz herzlich teilen würde, ein Kritikpunkt liberaler Theologen am Glaubensbekenntnis. Die haben nicht nur kritisiert, was drinsteht, Jungfrauengeburt und so,
fehlt,
sondern was fehlt. Ja, und haben gesagt, es fehlt diese, sie haben gesagt, es fehlt die Rechtfertigungsbotschaft und dann die Sittlichkeit, dieses Ethos, dieses jesuanische Ethos. Und das muss man schon sagen können und dürfen, irgendwo die ganze Predigt vom Reich Gottes und auch dieses Lebensnahe, das uns in der Bergpredigt entgegenkommt, wo es um Nächstenliebe, um Barmherzigkeit, um Gerechtigkeit, um Großzügigkeit, um Frömmigkeit und so weiter geht, das fällt alles unter den Tisch hier.
Ja, und ich glaube, das zeigt eben auch ein gewisses Missverständnis, das im Apostolikum mitgetragen wird.
Ah ja.
Weil das Reich Gottes, wenn man so will, kommt tatsächlich noch vor, aber so als ob das zu einer ganz anderen Zeit, an einem ganz anderen Ort in der Geschichte seinen Platz hätte. Und darüber würde ich dann gerne noch mit dir diskutieren, wenn wir dort ankommen. Ich selbst glaube, dass wir hier, ich will nicht sagen, dass es unbiblisch ist, diese Kategorie hilft nicht, aber ich glaube, es ist mindestens eine sehr, sehr, sehr spezielle Lesart biblischer Texte, die zu einem solchen Glaubensbekenntnis führt, wie wir es hier haben.
Ja.
Aber vielleicht machen wir da noch weiter, also nachdem er gekreuzigt, gestorben und begraben worden ist, ist er hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten. Mm. Und gell, eigentlich heißt es ja nicht, er ist hinabgestiegen in das Reich des Todes, sondern er ist hinabgefahren in die Hölle. Also diese Totenstätte, das was wir sonst Hölle nennen, das ist das Wort, was hier steht.
Der Hades eigentlich im Hebräisch. Genau, das wurde auch kritisiert bei der Übersetzung jetzt im Deutschen, hat man das ein bisschen abgeschwächt.
Ja.
Und daran haben sich viele liberale Theologen im Apostolikumsstreit haben sich daran auch gestört. Das war eigentlich neben der Jungfrauengeburt war das ein Stein des Anstoßes, diese Höllenfahrt.
Und das ist ja schon noch verrückt, oder? Also wenn man jetzt das NT liest, das ganze Neue Testament, dann muss man schon sagen, also diese Jungfrauengeburt, wenn man so will, und diese Idee, dass der Christus in der Hölle ist, die sind jetzt da nicht die mega prominenten Ideen, aber hier im Glaubensbekenntnis sind die schon sehr wichtig.
Das ist witzig, ja. Also vor allem die Höllenfahrt, das kommt ja eigentlich nur irgendwo, ist das in einem Johannesbrief oder Judasbrief oder irgendwo so, so ich kann es nicht mal genau sagen, aber da wird das angedeutet, sonst kommt das nicht wirklich vor. Also
ja, es gibt, glaube ich, noch eine Paulusstelle, die man in die Richtung lesen kann. Ich habe es jetzt aber auch gerade nicht im Kopf. Also quasi so, wie jeder hätte die Chance gehabt, er hat ihn noch gepredigt oder irgendwie sowas. Also was man dann so verstehen konnte. Aber mindestens ist es nicht so, dass wir jetzt im Neuen Testament eine Geschichte finden, die erklärt, dann wurde der Stein vor die Höhle gerollt und er ist irgendwie in die Hölle hinabgestiegen und hat dort Dinge getan oder sowas.
Ja, ja.
Also das kommt da nicht vor, aber das war wahrscheinlich für den Volksglauben sehr wichtig in der Nachfolgezeit. Und ich selbst finde das ja etwas vom Großartigsten an der ganzen christlichen Religion ist die Höllenfahrt.
Ja, das finde ich eben witzig, dass du das, erklär das nochmal, weil du hast, das finde ich
ja,
witzig.
Ja, das ist eigentlich,
dass dir das so
Auslegung, das ist eigentlich die Auslegung des zerrissenen Vorhangs, wenn du dich erinnerst. Also als Jesus am Kreuz hängt, reißt doch im Tempel der Vorhang.
Exakt.
Und das ist doch das Symbol dafür, dass Gott nicht mehr begrenzbar ist, sondern dass er überall ist.
Ja, genau.
Dass es keinen Ort mehr gibt, an dem Gott nicht ist. Mhm. Und genau deswegen ist es auch völlig folgerichtig, dass der Christus in die Hölle hinabsteigen muss.
Ja.
Jetzt gab es leider natürlich sofort Diskussionen, ja, was hat der denn in der Hölle gemacht? doch nicht etwa die Verlorenen gerettet. Das kann ja nicht sein, weil die haben ihn ja gar nicht gekannt und nicht an ihn geglaubt und nicht Abendmahl mit ihm gehabt und waren nicht mal getauft etc. Und dann kamen da ganz verschiedene Vorstellungen, die wirklich irgendwie an so eine kleinkrämerische Glaubensseele oder auf eine kleinkrämerische Glaubensseele schließen lassen. Also dann hat er gewisse Gerechte, hat er denn da mitgenommen und in den Himmel mitgenommen, wie den König David zum Beispiel oder Moses oder was auch immer. Das ist natürlich wirklich ein sehr, sehr seltsames Glaubenskonstrukt, weil die Idee der Hölle besteht ja im Kern darin, dass es der Ort ist, an dem Gott nicht ist.
Ja.
Ja. Und wenn du jetzt im Glaubensbekenntnis hast, dass du an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, glaubst, dann ist er ja Gott. Und wenn der jetzt hinabsteigt in die Hölle, dann gibt es eben keine Hölle mehr. Das ist ja genau der Clou dieser Aussage eigentlich. Ja, weil wenn Gott im gottlosen Ort ist, dann gibt es keinen gottlosen Ort mehr.
Das ist er nicht mehr gottlos. Davon, oder?
Ja. Und da finde ich jetzt wirklich, da merkt man schon, dass die inspiriertesten Dinge nicht unbedingt immer in der Bibel stehen müssen, sondern manchmal auch in so einem Glaubensbekenntnis stehen
können. Jetzt bist du aber sehr selektiv unterwegs.
Ja, ich weiß.
Aber mir gefällt die Erklärung eigentlich auch sehr. Es gibt doch auch Glaubensbekenntnisse, die das aufnehmen, er ist hinabgefahren und hat das Evangelium gepredigt, den Toten. Das hat ja auch Rückhalt in einem Brieftext. Das könnte man natürlich mit deiner Deutung auch verbinden, so im Sinne von, er ist dorthin gegangen, wo die Gegenwart Gottes und die frohe Botschaft per Definition keinen Platz hatte und hat sie dort ausgebreitet.
Ja, also ganz egal, wie man es nimmt, die Hölle ist zusammengebrochen in der Erzählung, oder? Weil die kann ja nur bestehen, wenn Gott nicht dort ist.
Schaffen wir es noch bis zur Auferstehung, Stefan? Oder
Die Auferstehung machen wir noch, weil dann haben wir nämlich vielleicht noch eine ganze Folge Zeit, um mal über die Kirche und den Heiligen Geist zu sprechen.
Das finde ich
auch cool, oder?
Ja.
Ja, also der ist jetzt hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Das ist ja tatsächlich etwas, was wir schon festgestellt haben, dass als wir die Osterfolge gemacht haben, dass es ein mega geringes Interesse in den Evangelien am Vorgang der Auferstehung gibt.
Ja.
Also es ist völlig klar, dass erzählt wird, hey, der ist nicht mehr tot, der ist vorausgegangen nach Galiläa, etc. Also all das will ich auch gar nicht bestreiten, dass das drinsteht. Ja. Aber wie das geht, dass der auferstanden ist, was da genau passiert ist, darüber schweigt man sich sehr wortreich aus.
Ja. Die Tatsache der Auferstehung selber, die war entscheidend für die Christen und die Überlieferer und nicht der Vorgang. Mhm. Und das ist natürlich auch ein bisschen, es hat sicher auch, also okay, lass mich mal so sagen. Es gibt ja auch so dieses irgendwie snobistische Betrachtung so, ja, die haben halt nicht gemerkt, dass Auferstehungen naturwissenschaftlich nicht funktionieren, nicht gehen. Ja, das war auch damals außergewöhnlich, deshalb haben die ja gestaunt und den Auferstandenen eben ihm auch Glauben geschenkt. Aber es ist natürlich schon so, dass die das ganz bestimmt nicht mit diesem naturwissenschaftlichen Bewusstsein wahrgenommen haben und sich dann gefragt haben, wie genau ist in diese schon degenerierten Zellen nochmal neues Leben gefahren und welche Körpersäfte sind da wieder zurückgekehrt und so. Das hat man sich nicht gefragt.
Es war doch sogar andersrum und das finde ich wirklich, dass man das ganz deutlich merkt, wenn man zum Beispiel Paulus liest oder auch wenn man dann die Evangeliumstexte nimmt, die davon berichten, dass doch der Entdeckungszusammenhang nie so war, dass jemand hingegangen ist und gesagt hat, der Stein ist weg, der muss am Leben sein, komm, wir suchen ihn. Sondern es war doch immer so, dass der jemandem oder einer Gruppe begegnet und die sagen dann, wow, der Herr lebt. Also das ist doch immer aus diesem Kontakt, den sie haben mit einem, von dem sie dachten, dass er tot ist, entstanden. Und man kann jetzt natürlich lange darüber spekulieren, was das heißt und wie das gehen soll und wie man sich das vorzustellen hat. Ich glaube immer noch, dass wir die unmittelbarste Erfahrung davon eigentlich im Gebet haben. Hm. Dass also dort, wo Menschen zu Jesus Christus beten können und sich von ihm verstanden fühlen und gehört fühlen, sie eigentlich eine ganz ähnliche Erfahrung machen, wie das, was wir im Neuen Testament finden und was Auferstehung heißt. Hm.
Hm. Also ich finde jetzt, das wäre ein gutes Schlussstatement, weil wir nämlich, wir kommen da nicht durch und wir könnten uns wirklich nochmal eine Folge Zeit nehmen, den Rest des Glaubensbekenntnisses zu besprechen und vielleicht dann auch das Glaubensbekenntnis einmal ganz zu lesen, so am Stück. Das wäre
ja, das finde ich gut. Oder weißt du was, ich lese das jetzt mal noch zum Schluss.
Okay, ja.
Weil dann merkt man auch, was das nächste Mal kommen wird, weil was wir jetzt noch gar nicht gemacht haben, ist die Idee vom Reich Gottes. Wir haben den Heiligen Geist noch nicht und wir haben die Kirche noch nicht.
Ja.
Und das sollten eigentlich die drei Punkte sein, die wir das nächste Mal schaffen.
Ja.
Aber hey, wir sind von der Schöpfung bis zur Auferstehung gekommen, dann sollte das jetzt eigentlich ein Klacks sein.
Das schaffen wir.
Also ich lese das Glaubensbekenntnis noch als Abschluss. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Amen.